Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finest5 sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Ich bin Lars Heider, herzlich willkommen. Es heißt ja immer, wenn man in die Schule geht, dass man nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt. Haben wir alle irgendwie schon mal gehört. Und dann passiert Folgendes, man kommt aus der Schule raus und stellt fest, dass man auf die wichtigen Dinge, auf einige der wichtigsten Dinge im Leben, oder sagen wir mal auf Dinge, auf die man andauernd trifft, überhaupt nicht vorbereitet worden ist. Ich sag mal so Stichworte wie Altersvorsorge, Geldanlage, Steuern, Steuererklärung, Rente, Rentenpunkte. Ich habe neulich in der Redaktion mal mein Wissen zum Thema Rentenpunkte versucht zu teilen und stellte fest, die meisten Kollegen waren ganz überrascht. Also, da geht man in die Schule, denkt, man ist aufs Leben vorbereitet, kommt aus der Schule heraus und stellt fest, Moment mal ganz kurz, wir sind ja gar nicht auf das Leben vorbereitet. Ja, ein wichtiger Teil dieses Lebens ist ausgeschlossen. Und wir fragen uns alle, ich habe mich das immer schon gefragt, warum ist das eigentlich so? Und mein heutiger Gast hat sich das nicht nur gefragt, er hat auch was dagegen unternommen und will weiterhin dagegen was unternehmen. Mit einem interessanten Konstrukt, wenn man denkt, junger Mann, der will bestimmt richtig Geld damit verdienen und so. Aber er macht das alles tatsächlich noch oder für immer, das werden wir gleich klären, gemeinnützig. Und er hat einen starken Unterstützer da gefunden, nämlich den Bundesfinanzminister, der die Schirmherrschaft für seine Organisation übernommen hat. Die Organisation, die gegründet wurde mit Hilfe der Stadt Hamburg, klären wir auch alles gleich, heißt Invested. Und mein Gast heute ist Viktor Neumann. Viktor, schön, dass du heute hier bist. Ich sage, junger Mann, dich darf ich das wirklich fragen, wie alt bist du denn?
Wenn ich es verraten muss, ich bin 22.
Das heißt, die Schulzeit ist noch gar nicht so lange her.
Tatsächlich gar nicht. Ich habe Abi 2019 gemacht, also ein paar Jahre ist sie dann doch her, aber ist noch relativ frisch in Erinnerung.
Ich habe das gerade gesagt und das ist in meiner Schulzeit so gewesen, in deiner offensichtlich auch. Diese Themen, die dann auf einen zukommen, wo man dann irgendwann feststellt, es wäre wichtig gewesen, dass ich mich damit auseinandersetze. Auch private Krankenkasse oder Krankenkassen überhaupt gehören dazu. Die haben bei dir auch keine Rolle gespielt. Du hast mir gerade erzählt, du bist auf die Brecht-Schule gegangen in Hamburg. Gar nicht?
Das hat tatsächlich bei uns im Unterricht gar keine Rolle gespielt. Wir haben damals schon, als wir selber noch in der Schule waren, versucht, das Thema ein bisschen unterzubringen. Es war allerdings im Lehrplan natürlich nirgendwo präsent und das ist natürlich sehr problematisch, vor allem für Leute, die sich dann nicht außerhalb der Schule mit solchen Themen auseinandersetzen.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen zu sagen, weil diese Erkenntnis haben ja schon viele Menschen gehabt, aber wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich ändere was?
Ich war tatsächlich während der Schule schon drauf und dran, das Thema irgendwie zu platzieren, zu ändern. Damals natürlich noch sehr rudimentär und ohne das Wissen, was wir heute haben. Nach der Schule bin ich allerdings für so eine Art Mini-Sabbatical in die USA gegangen, unter anderem zum American Football spielen und war da auf einer Highschool, wo tatsächlich jeder Schüler und jede Schülerin zum Abschluss, also um den Abschluss der Highschool zu bekommen, Personal Finance belegen musste ein Semester. Also da war das quasi Pflicht in dem Bundesstaat, wo ich war. Das ist, glaube ich, in so 15 US-Bundesstaaten tatsächlich verpflichtend, dass man Personal Finance Kurse belegt. Und habe da gesehen, dass es quasi funktionieren kann. Bin dann zurück nach Deutschland gekommen und dann waren wir uns eigentlich relativ einig, wenn es jetzt keiner ändert, dann lass uns das machen. Wir haben uns ein bisschen quasi umgeguckt, was es schon an Lösungsansätzen gibt, haben allerdings bei allen Lösungsansätzen Elemente gesehen, die wir nicht so schön fanden, was vor allem auch das Thema Unabhängigkeit betrifft, weil uns wichtig ist, dass wir wirklich qualitative Bildung in die Schulen bringen. Und dann haben wir gesagt, dann, wenn es niemand macht, müssen wir es jetzt halt machen.
Wer ist wir?
Ich habe damals, kurz nachdem ich dann zurück war aus den USA, ein Team zusammengestellt, wo ich noch 4 Freunde dazu geholt habe, von denen auch einer immer noch mit dabei ist. Das waren damals 2 Leute, die in der Finanzwirtschaft relativ fit waren und 2 Entwickler, weil wir damals noch eine Software bauen wollten. Das haben wir natürlich irgendwann verworfen. Allerdings brauchten wir damals das Team, haben eben das Team zusammengestellt und das Ganze dann mit Hilfe der Stadt Hamburg starten können.
Was, du hast gerade gesagt, ihr habt euch angeguckt, was es alles schon gibt. Was gibt es denn schon in Deutschland in Sachen? Wir reden immer davon, dass Schülerinnen und Schülern beigebracht wird oder die Grundzüge
von Finanzthemen beigebracht werden. Was ja, glaube ich, das muss man immer sagen, in einem Bereich total wichtig ist, nicht im Bereich Altersvorsorge, mit dem man sich ja sonst eher mal mit 40 oder 50 vielleicht beschäftigt und feststellt, oh schade, zu spät.
Auf jeden Fall, also wenn wir über die Thematiken reden, über welche Themen wir auch sprechen, haben wir natürlich auch den Einstieg in das Thema damals über Aktien und Altersvorsorge und Co. gefunden, dann aber auch gemerkt, eigentlich ist das Thema persönliche finanzielle Grundbildung, also es ist ganz wichtig, wir sprechen über Grundbildung, viel, viel breiter, weil es geht auch um die Themen Haushalten, Schulden, Buy Now, Pay Later bei der aktuellen Generation, ein riesiges Thema. Allerdings auch sowas wie Steuern natürlich ein total wichtiges Thema. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Brutto und Netto? Da wissen auch viele 10-, 11-Klässler teilweise die Unterschiede noch nicht an den Schulen, wo wir unterwegs sind. Also diese Themen wollen wir quasi alle abdecken.
Das fand ich interessant. Ich hatte da mit meinem Patenkind drüber gesprochen, der jetzt auch 18 wurde und dann ganz erschrocken feststellte, weil der hat sich so überlegt, Mensch, wenn ich so 2000 Euro im Monat verdiene, dann komme ich ja ganz gut hin. So, und dann sagte ich, ja, das kann sein, aber du hast auch bedacht, dass du das, das und das, das ihm gar nicht bewusst war. Existenzminimum kannte er nicht, er wusste auch nicht, dass man Steuern zahlen muss, wie man Steuern zahlen muss und so. Brutto, Netto, tatsächlich etwas, was 10, 11-Klässler nicht kennen?
Es kommt natürlich immer ganz auf die Schule drauf an, wo man unterwegs ist. Also wir versuchen uns vor allem auf Schulen zu fokussieren, wo wir den größten gesellschaftlichen Hebel sehen. Also Schulen in Gebieten, die vielleicht nicht so einkommensstark sind. Das kann man ja teilweise relativ gut abgrenzen. Und da ist tatsächlich das Wissen über einen Brutto-Netto-Unterschied teilweise nicht so hoch, weil es ist leider noch so, dass Finanzbildung sehr, sehr viel über die Eltern kommt. Also wenn wir uns verschiedene Statistiken dazu angucken, entweder 61% oder sogar über 80% der Schüler, je nachdem welcher Statistik man glaubt, greifen tatsächlich auf ihre Eltern bei Finanzbildung zurück. Und da ist es natürlich dann logisch ableitbar, was auch andere Studien zeigen, dass eben Leute aus eher finanzschwächeren Haushalten auch eine schlechtere Finanzbildung haben. Und das versuchen wir eben auch konkret zu ändern, damit sich diese Ungleichheit da, die es in der Gesellschaft gibt, quasi nicht reinforced, also sich nicht immer selber weiter verstärkt.
Was vielleicht einer der Gründe ist, warum sie sich weiter verstärkt, kommen wir nachher noch zu. Ihr habt dann einen Verein gegründet. Erzähl mal, wie war das?
Genau, wir waren am Anfang, wollten wir, wie gesagt, eine Software gründen, weil was macht jeder 18-Jährige, der eine coole Idee hat? Er schmeißt erstmal eine App auf das Problem. Also wollten wir eine App bauen, haben dann über einen Inkubator der Stadt Hamburg eine quasi kleine Finanzierung bekommen, die uns auch extrem geholfen hat. Medialift heißt das Programm hier in Hamburg von Next Media, von der Stadt. Waren dann da quasi dabei, haben dann erstmal ohne Gesellschaftsform losgelegt, diese Software zu bauen. Und dann war uns irgendwann klar, wir brauchen hier für den einen oder anderen Vertrag irgendeine Rechtsform. Und der e.V. war da einfach das Naheliegendste, weil uns eben diese Gemeinnützigkeit und Unabhängigkeit unfassbar wichtig ist und bis heute noch ein essentieller Bestandteil unserer DNA ist. An der Stelle muss ich eine ganz kurze Anekdote erzählen. Wir wollten diesen e.V. gründen, gemeinnützig, Finanzbildung. Das Amtsgericht in Hamburg hat uns das aber nicht so ganz geglaubt, dass wir das gemeinnützig machen wollen. Also wurde in mehreren Instanzen, wurde uns von unserem Notar dann gesagt, das Ganze diskutiert und wir mussten uns eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der BaFin ausstellen lassen. Weil normalerweise hat unser Notar gesagt, das dauert ein paar Wochen, dann habt ihr irgendwie diesen e.V., dann kam nach ein paar Wochen nichts, dann meinte er, dauert noch mal ein paar Wochen. Dann habe ich irgendwann diese Nachricht bekommen, habe dann bei der BaFin angerufen und die waren völlig überfordert, warum sie jetzt für ein paar 18-Jährige, die einen e.V. gründen, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen müssen. Nachdem ich in drei falschen Abteilungen gelandet bin telefonisch und sehr nette Leute in der Bargeldabteilung kennengelernt habe bei der BaFin, bin ich in der richtigen Abteilung gelandet und wir haben diese Unbedenklichkeitsprüfung, was auch immer, gemacht. Und dann durften wir auch den e.V. gründen. Es hat nur ganze 5 Monate gedauert.
Wahnsinn. Und dann die Angst war dann immer, dass da irgendwas ist, wo man drauf gucken muss. Wer weiß, was die tun.
Genau, die Angst war, dass wir quasi versteckte Finanzberatungen in Schulen machen und dass wir am Ende irgendwelche Produkte den Schülern verkaufen und dass wir das komplett eigennützig machen und die Gemeinnützigkeit einfach nicht adäquat ist als Rechtsform für dieses Konstrukt, was wir natürlich gar nicht tun, aber das Amtsgericht hat das am Anfang ein bisschen falsch interpretiert und jetzt haben wir das uns von der BaFin bestätigen lassen, dass es auch legit ist, was wir machen.
Das ist nämlich genau, glaube ich, das Problem, was man auch in Sachen warum Finanzbildung und Schulen, warum das so schwer zusammengeht. Eines der Probleme, verbessere mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, dass diese große Angst da ist, da gehen dann irgendwie die Sparkassen rein oder die Deutsche Bank oder wer auch immer mit ihren Experten und in Wahrheit verkaufen die denn irgendwelche ETFs oder Rentenfonds oder Riester-Rente oder was auch immer und deshalb machen wir sie lieber gar nicht.
Unter anderem ist zum einen diese Angst da, also es gibt Schulen, an denen wir aktiv sind, die sagen tatsächlich nur, weil ihr es seid, ist das Thema hier gerade präsent. Auf der anderen Seite haben wir auch die genau umgekehrte Problematik, dass eben natürlich eine Sparkassengruppe auch viele Ressourcen hat für so ein Thema und auch einen Stand, ich glaube, dieses Jahr auf der Didakta, auf Deutschlands größter Bildungsmesse hatte, um das Thema zu platzieren. Und auch eine Deutsche Bank relativ viele Ressourcen in das Thema steckt. Auf allen möglichen Lobbyveranstaltungen in Berlin trifft man auch Vertreter natürlich der Finanzwirtschaft und auch von Fintechs viele Vertreter, die das Thema gerade für sich so ein bisschen einnehmen, was aus unserer Sicht nicht die 100% richtige Lösung ist, weil natürlich haben diese Institutionen viel Wissen, allerdings haben die auch ein ganz klar nicht von der Hand zu weisendes kommerzielles Eigeninteresse, was sich dann bei der Auswahl der Themen oder auch wie man ein Thema behandelt oder auch allein bei der reinen Platzierung in der Schule negativ aus unserer Sicht und nicht nur aus unserer Sicht, sondern einfach stumpf negativ auswirkt auf die Qualität des Unterrichts.
Was ja, muss man auch sagen, man auch als Erwachsener ja merkt, wenn man dann in eine Beratung mit einer Bank geht und immer die Frage sich stellt, ist das jetzt das Beste für mich? Oder ist es das Beste für die Bank und man es selber nicht beurteilen kann. Und das Ziel wird wahrscheinlich sein von finanzieller Bildung, dass man das selber beurteilen kann, dass man selber sagen kann, das und das ist für mich notwendig. Also der Verein gegründet, invested und dann habt ihr was gemacht?
Wir haben am Anfang, wie gesagt, probiert eine Software zu bauen, weil wir dachten,
genau,
wir bauen
gescheitert.
Jetzt Duolingo oder für Finanzen.
Genau.
Es ist tatsächlich nicht gescheitert, aber wir haben gemerkt, es erreicht die falschen Leute. Mhm. Also die Schülerinnen und Schüler, die wirklich Finanzbildung brauchen, die werden sich nicht nach der Schule auf einem Handy hinsetzen und was lernen wollen. Das haben wir in vielen User-Interviews hart feststellen müssen, dass das der falsche Ansatz ist. Dann haben wir eine Zeit lang Workshops mit verschiedenen Partnern zusammen gemacht, in Hamburg unter anderem mit der Joachim-Herz-Stiftung zusammen. Ein sehr, sehr toller Partner von uns, wo wir Schülerstipendiaten unterrichtet haben im Bereich Finanzen und denen Wissen beigebracht haben. Dann gab es von einer Schule in Berlin selber die Möglichkeit, dass die gesagt haben, ey, wir räumen euch 6 Unterrichtsstunden auf unserem Stundenplan ein. Ihr müsst allerdings selber vorbeikommen. Und dann bin ich einmal die Woche nach Berlin gependelt und habe donnerstags morgens die 10E unterrichtet und da unsere Materialien, also Materialien für entwickelt und die dann durchgezogen und wir haben das auch so ein bisschen wissenschaftlich begleitet und geguckt, funktioniert das irgendwie, was wir planen. Es war eine sehr harte Zeit, weil ich, wie gesagt, einmal die Woche nach Berlin musste, nur für 90 Minuten mit der 10E. War allerdings auch eine sehr lehrreiche Zeit und dann haben irgendwann die Lehrer im Lehrerzimmer gesagt, cool, dass ihr jede Woche da seid. Sehr angenehm, aber wenn ihr uns die Materialien gebt, dann können wir das auch selber machen. Und dann sind wir jetzt umgestiegen dazu, dass wir quasi nur noch zusammen mit den Bundesländern akkreditiert Lehrkräfte fortbilden und quasi zu Multiplikatoren ausbilden.
Das heißt, in wie vielen Bundesländern arbeitet ihr zusammen?
Offiziell mit Bundesländern zusammenarbeiten tun wir so mit 3 bzw. 4. Mhm. Wir sind allerdings in deutlich mehr Bundesländern vertreten über, ich sag mal, Distributoren für Lehrkräftematerialien. Also es gibt von allen großen Schulbuchverlagen Plattformen, über die Materialien an die Lehrkräfte bringen. Es gibt allerdings auch unabhängig der Schulbuchverlage Plattformen, die so eine Art Netflix für Lehrer, Videolernkurse anbieten. Und mit den Plattformen arbeiten wir auch zusammen. Allerdings zum Beispiel auch in Bayern mit der offiziellen Lehrkräfteakademie in Hamburg mit dem LI planen wir jetzt ein paar Fortbildungen. Also die Bundesländer werden immer motivierter.
Das heißt aber erstmal bildet ihr jetzt die Lehrer fort, in der Hoffnung, dass die das in ihren Unterricht einbauen. Das sind dann vor allen Dingen Lehrer, die Politik, Sozialwissenschaften unterrichten oder was unterrichten die? Weil der Deutschlehrer wird oder der Physiklehrer wird sagen, was soll ich jetzt mit finanziellen Geschichten?
Exakt, es kommt total aufs Bundesland drauf an. Also zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo wir auch vertreten sind, gibt es eine Art Fachwirtschaft. Mhm. Und da sind das dann einfach die Wirtschaftslehrer. Es gibt allerdings auch Bundesländer wie Niedersachsen, da sind das einfach motivierte Mathelehrer, die sagen, sie nehmen aus ihrem Matheunterricht eine Stunde raus, um mit den Kindern über Steuern zu sprechen.
Okay.
Also es ist noch sehr viel, wir haben sehr, sehr unfassbar viele tolle Lehrer im Land und es ist aktuell leider noch sehr viel auf den Schultern der Lehrkräfte, dass die das in ihrem Stundenplan managen. Deswegen sprechen wir natürlich auch mit den Bundesländern über die Rahmenlehrpläne, aber die Gespräche sind natürlich sehr zäh.
Erstmal möchte ich mal verstehen, wie alt wart ihr damals alle so, als ihr es gegründet habt?
Gerade 18.
Gerade, also aus der Schule raus.
Genau.
Nicht studiert, nicht Betriebswirtschaftslehre. So, und dann gründet ihr einen Verein und sagt, wir können euch jetzt sagen, wie ihr dann im Unterricht finanzielle Themen besser macht. So, da hätte ich jetzt erstmal gesagt, Moment mal, wer ist das? Was wollen die? Wo kommen die her? War die Reaktion nicht so?
Wir haben, also die Reaktion kam definitiv. Wir haben am Anfang mit starken Partnern zusammengearbeitet, die inhaltlich uns quasi Rückenwind gegeben haben, wie zum Beispiel ganz zu Anfang mal mit dem Hamburger Weltwirtschaftsinstitut oder auch mit der ein oder anderen Universität, was wir auch teilweise immer noch tun. Wir haben dann allerdings ganz stark unser Alter als Asset tatsächlich genutzt und gesagt, wir verstehen junge Menschen natürlich deutlich besser, weil wir sind selber unsere eigene Zielgruppe. Also können wir die Materialien deutlich mehr engaging quasi gestalten und so gestalten, dass sie auch tatsächlich ankommen bei der Zielgruppe. Und jetzt haben wir Unterrichtsstunden, wo mit Hilfe von dem Streamer Montana Black irgendwie Steuerklassen erklärt werden, weil wir Clips aus den Streams nehmen und darauf dann die Unterrichtsmaterialien aufbauen, was natürlich deutlich mehr resoniert mit den Schülerinnen und Schülern als trockene Unterrichtsmaterialien der BaFin.
Du hast es eben gerade gesagt, ihr habt so vier Bausteine bei euch, das kann nur ein Baustein kann sein, Lehrer vorzubilden. Auf Dauer wird man aber nicht genügend Lehrer, und vielleicht doch, wer weiß, vielleicht erreicht man irgendwie eine kritische Masse. Hast du schon, wie viele Lehrer habt ihr damit jetzt schon erreicht?
Kann man das sagen? Es ist total schwer zu sagen, wie viele Lehrkräfte wir tatsächlich erreichen, weil die schicken sich die Materialien untereinander einfach weiter.
Okay. Also die kriegen sie kostenlos von euch.
Genau, ne? Die sind total kostenlos und ich kriege jede Woche Anrufe von irgendwelchen Lehrkräften, die Fragen haben zu unseren Materialien, die nirgendwo in unseren CRMs auftauchen, die ich noch nie gehört habe von Schulen aus der ganzen Republik, die sagen, hey, ich habe hier gerade Stunde 3 gemacht, ich habe da mal eine Frage zu. Also Stunde 3 aus unserer Toolbox quasi aus unserer Unterrichtsreihe, wo ich auch immer sehr perplex, natürlich erfreut perplex bin, wie jetzt unsere Unterrichtsmaterialien gerade in Rheinland-Pfalz in der Nähe von vom Frankfurt-Hahn-Flughafen gelandet sind oder so, in irgendwelchen kleinen Ortschaften. Also wir können sehr schwer leider nur sagen, wie viele Lehrkräfte wir tatsächlich erreichen. Mit einer einzigen Fortbildung, die wir geben, erreichen wir so zwischen 8 und 15 Lehrkräften. Mhm. Und von den Fortbildungen sind jetzt dieses Jahr irgendwie noch so 10, 15 Stück geplant. Aber beyond that ist sehr, sehr schwer, den Impact zu tracken.
Genau, also und da muss man ja sagen, das kann man jetzt machen. Das ist das, was jetzt am einfachsten geht wahrscheinlich. Das Größere wäre natürlich sozusagen eine Art Lobbyarbeit zu machen für Finanzthemen in der Schule. Das macht ihr auch.
Genau, das machen wir auch. Wir probieren da möglichst stark vertreten zu sein in Berlin. Wir haben da natürlich ein Asset, die Schirmherrschaft, die du eingangs erwähnt hast, von unserem Bundesfinanzminister, was uns natürlich die eine oder andere Tür auch aufmacht und den ein oder anderen Insight gibt, den wir vielleicht sonst nicht hätten. Allerdings ist das natürlich, Bildung ist ja Ländersache in Deutschland. Das heißt, wir müssen quasi die gleiche Lobbyarbeit 16 Mal machen. Mhm. Und es ist auch, jedes Bundesland hat so seine eigenen Gegebenheiten. Hier in Hamburg zum Beispiel gab es jetzt auch gerade auf LinkedIn einen Post drüber, hat sich jetzt unser Finanzsenator Herr Dressel, Andreas Dressel, auch zusammen mit unserer Bildungssenatorin so ein bisschen für das Thema irgendwie geäußert. Allerdings hat er zum Beispiel wieder extrem stark die Finanzwirtschaft eingebunden und noch nicht klar signalisiert, wie er da für einen qualitativen Unterricht sorgen will. Mhm. Das heißt, wir müssen bei jedem Bundesland mit den Gegebenheiten, die wir vor Ort vorfinden, halt vorgehen und die Lobbyarbeit sieht deswegen immer ein bisschen anders aus.
Rennt ihr da offene Türen ein? Sagen die alle, guck mal, wir haben es ja immer gesagt, aber irgendwie wissen wir nicht wie? Oder gibt es da tatsächlich auch immer diese, dass man denkt so, weiß ich, gehört das an eine Schule? Weil man hat schon den Eindruck, dass es ist sehr konkret, es ist extrem wichtig, aber es ist halt jetzt nicht in einem humanistischen Bildungskanon. Da spielt die Altersvorsorge und Rentenpunkte keine Rolle.
So wie wir das Thema angehen, sage ich mal, rennen wir gemischte Türen ein.
Okay.
Also wir gehen das Thema eben sehr, sehr stark unabhängig mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an unsere Materialien und an unsere Programme quasi an. Und das dauert natürlich dann ein bisschen, bis das auch etabliert ist, weil wir wirklich Lehrkräfte fortbilden müssen, bevor sie unterrichten und so weiter. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Das heißt, es gibt Bundesländer wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, die sind da total happy, die laden uns ein, wir machen Fortbildungen mit denen und das funktioniert mega. Es gibt allerdings auch andere Bundesländer, die da so ein bisschen stockend sind. Aber wir finden meistens immer irgendwen, im Sales würde man jetzt sagen, irgendeinen Champion im Sales-Prozess, irgendjemanden, der uns da supportet und der uns durch die jeweiligen Gewässer des Bundeslandes so ein bisschen durchmanövriert.
Aber es gibt kein Bundesland, das schon fortschrittlich und sagt, wisst ihr was, wir machen es so wie in den USA. Es gibt, ist ja eine gute Idee, zum Ende einer Schullaufbahn gibt es irgendwie, reicht ja eine Projektwoche, oder? Also es wäre ein Anfang, wenn man sagen würde, es gibt hier irgendwie einen Kurs, der dauert irgendwie halt 10 Einheiten und da gibt es so eine Einführung in die Welt von Steuern, Altersvorsorge etc.
Tatsächlich ist es so, wenn wir uns das Ganze didaktisch angucken, dass ein einzelner Projekttag gar nicht so effektiv ist. Mhm. Also wir haben das auch hier und da mal probiert. Es ist allerdings in der Wirkung, den dieser einzelne Projekttag hat, total ineffektiv, weil, weiß nicht, ein paar der Schüler sind krank, die kriegen den einfach gar nicht mit, wenn das nur einen Tag ist oder zwei. Das ist aber jetzt erstmal Nebensache. Viel wichtiger ist, es wird zwar Awareness geschaffen für das Thema, aber tief in das Thema reingehen und wirklich aufeinander aufbauende Themen bearbeiten, das kann da einfach nicht passieren an so einem einzelnen Projekttag. Das heißt, wir sagen, so 3 bis 6 aufeinanderfolgende Wochen sollte man schon irgendwie haben, wo man das Thema platziert. Es kann auch mal eine Woche Pause dazwischen sein. Das am Ende von einem Schuljahr zu platzieren, wie gesagt, kann sein. Haben wir auch in Niedersachsen mal mit 1, 2 Schulen gemacht. Funktioniert auch super. Aber es ist halt dann doch schon, wenn man es richtig machen will, mit ein bisschen Mühe verbunden. Dafür kriegt man dann halt auch wirkende Bildung und nicht nur irgendwie eine Pressemaßnahme hin, dass mal irgendwie ein Projekttag stattgefunden hat.
Wenn du es dir aussuchen dürftest, du dürftest jetzt für alle 16 Bundesländer, könntest du sagen, bitteschön, Herr Neumann, was wäre das aus Ihrer Sicht die idealste Form? Wir nehmen es sofort in den Lehrplan auf.
Aus unserer Sicht wäre die idealste Form, 6 aufeinanderfolgende Unterrichtsstunden, am besten um die 10. Klasse herum in allen Bundesländern zu etablieren. 6 Unterrichtsstunden findet man, also wir arbeiten ja auch mit Schulen zusammen, tatsächlich relativ schnell auf dem Lehrplan.
Einfach, oder? Genau.
Jedes Fach gibt hier und da mal eine Unterrichtsstunde ab. Und warum reichen 6 Unterrichtsstunden? Weil es uns wirklich nur um Grundbildung geht. Lass uns einmal über Steuern sprechen, einmal über Schulden sprechen, einmal über Vorsorge sprechen. Dann passt das auch. Dann haben wir sowohl die Awareness geschaffen, als auch die Kompetenzen zumindest so entwickelt, dass die Schülerinnen und Schüler danach weitermachen können mit den Kompetenzen. Das heißt, eigentlich ist das eine sehr niedrigschwellige Forderung, aber es ist natürlich schwer, das flächendeckend zu etablieren. Vor allem, wenn man halt die Lehrkräfte noch nicht dafür hat, die das auch unterrichten können.
Es geht tatsächlich, glaube ich, auch einmal darum zu sagen, in einem 18-Jährigen, Achtung, es klingt total bescheuert, aber Altersvorsorge, wenn du später davon leben willst, wie es jetzt wahrscheinlich reicht es, wenn du jetzt jeden Monat ist ein bisschen viel, ne? 50 Euro, ne? Doch, vielleicht. Wenn du jeden Monat 50 Euro in ETF steckst oder was auch immer und lässt es einfach liegen und kümmerst dich nicht rum und guck mal in 30 Jahren und dann wirst du froh sein, weil du wahrscheinlich in 30 Jahren eine Rente nicht mehr hast oder es mit den Kindern vielleicht klar macht, ob sie das dann verstehen, den jungen Menschen mit 18, dass eben am Ende des Berufslebens man dann vielleicht eine Rente von 2.500, 3.000 Euro hat. Da versteht man relativ schnell, dass das nicht viel Geld ist. Mich würde interessieren, dieses Thema Umgang mit Geld. Das ist ja auch etwas, was so am Rande gelernt wird. Spielt das bei euch auch eine Rolle? Also der schlichte, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Wie teile ich mir das ein? Wie sinnvoll ist es sparen? Was habe ich für ein Konto? Wie geht man mit einem Budget um? Ihr habt so eine Art Budgeting-App, habe ich gesehen. Ist das die ihr am Anfang entwickelt habt oder eine andere?
Genau, wir haben jetzt angefangen, die ist noch nicht ganz fertig, eine neue Budgeting-App zu entwickeln, weil wir immer wieder von den Schülerinnen und Schülern gefragt wurden, wie sie es denn machen sollen, weil viele von unseren Kursteilnehmern quasi noch nicht 18 sind. Das heißt, in der Banking-App haben die das jetzt meistens noch nicht also quasi direkt in der App integriert, so ein Budgeting-Feature. Aber der Umgang mit Geld, dieses Thema Personal Finance, wie es auf Englisch heißt, ist bei uns total wichtig und spielt eine riesige Rolle. Vor allem auch das Thema quasi persönliche Ziele mit Geld irgendwo zu verknüpfen und zu sagen, was will ich denn überhaupt erreichen? Wofür kann ich Geld quasi als Werkzeug überhaupt benutzen? Und auch das ganze Thema Schulden. Wofür sollte ich Geld vielleicht nicht benutzen? Also wir haben tatsächlich Leute bei uns ich gebe auch selber teilweise noch Unterricht, wenn ich die Zeit finde. Da habe ich Leute in der Klasse sitzen, die sagen, ja, ich verdiene irgendwie 900 Euro in der Ausbildung, 600 Euro davon gebe ich für ein Leasingauto aus. Das habe ich jetzt schon geplant. Wo wir dann natürlich erstmal völlig perplex sind, sagen, hast du gerade wirklich gesagt, du gibst 600 von 900 Euro Ausbildungsgeld für ein Leasingauto aus? Also warum? Und dann rechnen wir mit denen so ein bisschen durch, wie viel Geld eigentlich noch übrig bleibt, wenn sie ihre normalen Ausgaben erstmal decken und wieso es vielleicht keine gute Idee ist, für Konsum Schulden zu machen. Was bei jungen Menschen leider ein riesiges Problem ist. Und für solche Themen sensibilisieren wir natürlich auch, klar.
Nochmal hier einmal erklären, warum das keine gute Idee ist für die zuhören?
Für Konsumschulden zu machen, weil es häufig sehr, sehr teure Schulden sind. Also so ein Kredit bei Klarna kostet deutlich mehr als ein Kredit auf ein Haus und natürlich kein reeller Gegenwert ist, weil natürlich Konsumschulden, man kauft sich ja in den seltensten Fällen ein Asset. Das T-Shirt von Zara, was ich mir kaufe, verliert ja sehr, sehr schnell an Wert. Buy Now Pay Later Services und Co. machen es natürlich sehr leicht. Klar, haben wir jetzt schon viel gehört, aber bei jungen Menschen ist es tatsächlich so, dass 18,8% oder 18,4%, glaube ich, aller unter 25-Jährigen, die überschuldet sind, aufgrund von Konsumschulden überschuldet sind. Und in der breiten Masse sind es um die 10%. Also es ist unfassbar, wie stark junge Menschen Konsumschulden machen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.
Wie groß ist das Interesse, wenn ihr dann mit den jungen Menschen spricht, an der Altersvorsorge?
Am Anfang immer nicht so groß. Weil natürlich das Thema noch sehr weit weg wirkt. Wenn wir dann allerdings die Verknüpfung zum Matheunterricht herstellen und über Exponentialeffekte sprechen und Zinseszinseffekte und wir auch erklären, dass man mit modernen Anbietern auch teilweise mit 5 oder 10 Euro im Monat schon zumindest eine Basis legen kann, dann wird das Thema natürlich größer und hier auch vor allem wichtig, dass wir, und es ist leider eine Gender-Thematik, dass wir auch die Schülerinnen mit einbeziehen, weil wir haben zwar über Corona zum Beispiel viele junge neue Anleger in Deutschland dazu bekommen. 1,5 Millionen Menschen unter 30 in Deutschland sind an der Börse. Das ist super viel für unsere Verhältnisse in Deutschland. Davon sind allerdings weniger als ein Drittel Frauen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir auch da vor allem Schülerinnen hin zum Thema Altersvorsorge pushen, weil wir schon bei vielen, sag ich mal, Jungs in den Klassen sehen, dass das deutlich präsenter ist, das Thema.
Spürt ihr das auch bei dem Interesse der Lehrer? Sind das eher männliche Lehrer, die sich für das Thema interessieren?
Das ist tatsächlich sehr durchwachsen, okay. Was ein sehr positives Thema ist, was wir auch feststellen. Also das ist, ich würde sagen, auch teilweise abhängig von den Bundesländern, aber eigentlich sehr durchwachsen. Wenn es darum geht, welche Lehrkräfte in der Freizeitzeit mit Aktien verbringen, dann sind es leider eher männliche Kollegen.
Ja, das ist irgendwie, aber auch das gilt es ja zu ändern, muss man einfach sagen. Du hast gesagt, ihr habt Christian Lindner als Schirmherrn gewonnen und ihr schreibt auch, er macht normalerweise übernimmt der Finanzminister keine Schirmherrschaft und man ahnt warum. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr ihn davon überzeugt?
Genau, also man muss dazu sagen, er hat jetzt angefangen, mehrere Schirmherrschaften zu übernehmen. Also nach uns kamen, glaube ich, noch ein oder zwei weitere. Wir waren aber so die erste wirklich externe Schirmherrschaft, die er übernommen hat. Wie wir ihn überzeugt haben, wir haben einen Brief geschrieben. Also ich durfte mal irgendwann, als ich noch jung war, im Bundestag arbeiten als Praktikant, war damals für die Post zuständig und habe bei uns im Bundestagsbüro mal die Post sortiert. Und es war sehr stumpf, die Sortierung. Es war, wenn der Brief unwichtig aussieht, schmeiß ihn weg. Wenn er vielleicht wichtig ist, gib ihm den Büroleiter. Und wenn er sehr wichtig aussieht, leg ihn auf den Tisch vom Abgeordneten.
Ah, jetzt kommt der Tipp. Genau, wie man das schafft, dass der Brief wichtig aussieht.
Genau, und dann haben wir gesagt, okay, wie sieht der Brief wichtig aus? Man muss dazu sagen, als ich damals Praktikant war, ich habe, glaube ich, sehr, sehr wichtige Briefe weggeworfen, weil sie langweilig aussahen. Und sehr, sehr unwichtige Briefe, die schön aussahen, auf den Tisch des Abgeordneten gelegt. Also haben wir uns gedacht, machen wir das genauso. Haben sehr, sehr teures, dickes Papier bestellt, grüne Tinte. Haben die Leute mit schöner Handschrift bei uns im Team alle an einem Abend zusammengetrommelt, ein Glas Wein daneben gestellt und handschriftlich Briefe geschrieben. Wir haben tatsächlich an damals 36 Bundestagsabgeordnete und Politiker in Berlin Briefe geschrieben und dann mit einem Siegel, wo unser Logo drin war und grünem Wachs diese Briefe versiegelt. Also ich glaube, die meisten Abgeordneten dachten, sie haben jetzt doch noch eine verspätete Einladung nach Hogwarts bekommen mit diesen Briefen. Und es kamen keine Antworten. Bei 36 Briefen gar keine. Bis irgendwann ein Anruf aus dem Finanzministerium kam, aus dem Büro von Herrn Lindner, dass der Brief gelesen wurde, dass er für gut befunden wurde und dass wir uns doch mal treffen sollten. Das heißt, man sieht, auch wenn 35 Briefe in den Müll gewandert sind, einer hat dann doch den entscheidenden Unterschied gemacht.
Nochmal treffen sollten, dann mit Christian Lindner direkt oder mit einem seiner...
Erstmal, ich war sowieso zu der Zeit jede Woche in Berlin wegen dem Unterricht an der Schule und dann nach der Schule bin ich dann ins Ministerium gefahren und habe mich erstmal mit seinem Team getroffen und wir haben besprochen, wie eine Kooperation aussehen könnte. Und es lief dann ja, was man ja jetzt weiß, im Endeffekt auf eine Schirmherrschaft hinaus.
Weil das muss man sagen, das ist schon, er war ja auch mal in diesem Podcast, es ist ein Thema von ihm tatsächlich, dass er sagt, irgendwie die Kinder, Schüler, Jugendliche wissen halt viel zu wenig über Finanzen. Es gibt ja auch diese wunderbaren Filme, wie er ja schon dann als junger Mensch dann irgendwie andere Firmen beraten hat und als Unternehmer tätig war. Aber tatsächlich ist es ihm ein Anliegen, oder?
Es ist ihnen auf jeden Fall ein Anliegen, aber man sieht natürlich auch hier wieder, was du gerade schon so leicht angesprochen hast, also man darf das Thema Finanzbildung nicht in die falsche Ecke stellen. Es geht nicht darum, dass wir in Deutschland die krasseste Anlegerkultur haben und alle jungen Menschen jetzt in irgendwelchen Depots anfangen mit Aktien zu zocken und in GameStop zu investieren und whatever, sondern es geht uns wirklich um Grundbildung, Personal Finance für die breite Masse. Also das Thema Aktien ist tatsächlich weniger als ein Sechstel von dem, was wir unterrichten. Und das muss man natürlich mit so einer Schirmherrschaft auch hier und da nochmal deutlich klarer differenzieren, dass es uns wirklich um die Grundbildung geht für mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit und nicht um eine Anlegerkultur für Leute, die sich das vielleicht sowieso schon leisten können.
Interessant, dass da niemand von der SPD zum Beispiel geantwortet hat, weil das müsste doch eigentlich ein Kernthema der SPD sein. Bildung verknüpfen mit finanzieller Bildung.
Auf jeden Fall. Und das ist auch so ein bisschen das eigentlich Schöne an dem Thema, wenn man es so spielt und so positioniert, wie wir das tun, weil wir es auch einfach so als am wirksamsten sehen, sprechen wir natürlich eigentlich alle Parteien an. In einigen Bundesländern führen wir auch ganz gute Gespräche mit anderen Parteien. Allerdings ist das natürlich auf Bundesebene immer noch schwierig aktuell.
Was ist euer Geschäftsmodell dahinter? Oder ist das tatsächlich ein Hobby von dir? Was machst du? Ist das jetzt Vollbeschäftigung? Wie läuft das?
Also ich mache das komplett gemeinnützig, ehrenamtlich, verdiene damit keinen Cent. Das ist mir ganz wichtig, weil wie gesagt, also Unabhängigkeit bedeutet für uns A, dass wir mit keinem Finanzinstitut, keiner Versicherung, niemandem, der ein kommerzielles Interesse an der Zielgruppe Schülerinnen und Schüler hat, zusammenarbeiten. Selbst wenn die uns nichts bezahlen würden dafür, fänden wir es falsch, einen Bankberater in eine Schule zu stellen und das nicht entsprechend einzuordnen oder kritisch genug einzubetten, mhm. Weil es gibt Projekte, die genau das machen und da sieht man dann an den Ergebnissen, an den Wirkungsmessungen, dass das nicht effektiv ist oder sein kann. Das heißt, wir arbeiten nicht mit der Finanzindustrie zusammen. Das heißt, wir bekommen auch kein Geld von der Finanzindustrie. Wir haben uns also sehr lange gebootstrapped. Also aus dieser initialen Förderung der Stadt Hamburg haben wir tatsächlich 2,5 Jahre die Organisation geführt. Und jetzt sind wir wieder glücklich, von der Stadt Hamburg unterstützt zu werden. Und zwar von der Innovations- und Förderbank in Hamburg, vom Förderprojekt InnoImpact, wo wir unterstützt werden mit Finanzierung. Und wir konnten noch eine weitere Stiftung oder einen weiteren Förderer tatsächlich gewinnen für uns. Und zwar das gemeinnützige Family Office oder den Stiftungsarm des Family Offices von Stefan Quandt, also dem BMW. Genau, dem BMW oder einem der BMW-Shareholder, die uns, also Aktivator heißt die Stiftung, und die unterstützen uns jetzt auch, was für uns ein sehr großer Meilenstein ist, weil wir jetzt auch tatsächlich Vollzeitmitarbeiter anstellen.
Okay, uns heißt nochmal, wie viele Leute seid ihr? Also wie viele Leute sind, vor allem müssen immer 7 Leute sein.
Genau, also im Verein selber sind es irgendwie 7, 8 Leute, ja. Weil wir die Bürokratieaufwand möglichst niedrig halten.
Ja.
Ehrenamtlich über die Republik verteilt engagieren sich allerdings so 20 bis 25 okay. Ehrenamtliche.
Okay, und dann hast du jetzt, ich stell Leute ein, aber du wolltest bewusst nicht da Vollzeit reingehen?
Genau, weil es mir ganz wichtig ist, dass und das ist auch beim Rest vom Vorstand so, dass wir quasi Entscheidungen immer noch zum Gemeinwohl der Organisation und nicht zu dem Gemeinwohl unseres eigenen Kontostandes treffen.
Mhm.
Das heißt, wenn irgendwann mal die harte Entscheidung kommt, müssen wir potenziell wieder einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin entlassen, weil die Finanzierung fehlt, oder nehmen wir Geld von der Finanzindustrie an, wollen wir frei genug entscheiden können, lieber unabhängig zu bleiben, als quasi aus unserer Sicht schlechtes Geld anzunehmen. Und deswegen bin ich da nicht, werde ich da nicht bezahlt und werde da auch niemals bezahlt werden in irgendeiner Form.
Also krass, das heißt, du machst beruflich was ganz anderes?
Genau, beruflich habe ich die letzten Jahre Startups aufgebaut, unter anderem in England, oder war auch bei anderen Startups in Dublin und habe da beim Aufbau geholfen. Genau, also ich mache beruflich was ganz anderes und bin eher in der Digital-Technologie-Welt unterwegs.
Ach, das, und sind da nicht viele Leute so wie ich jetzt, Moment, das baut Startups auf und macht gleichzeitig dieses Projekt, was total sinnvoll erscheint, was einen großen Zuspruch hat vom Bundesfinanzminister, von Stefan Quandt, von großen Stiftungen, von der Stadt und so, nie die Idee gehabt, Mensch, das ist ein Geschäftsmodell.
Also, dass wir damit Geld verdienen können. Also,
ja, dass man da aus dem Geschäft, natürlich, aber nee, es ist dann, in dem Moment wäre es hinfällig, ne? Eure Idee wäre dann weg.
Genau, also wir, ich meine, es ist ja nicht so, als ob nicht die Angebote da wären oder als ob wir nicht monetarisieren könnten. Also, wenn ich jetzt wir haben einen unfassbar großen Reach an Schulen und Schülerinnen, und junge Menschen sind eine extrem wertvolle Zielgruppe, weil, ich meine, Customer Lifetime Value, wenn man einmal einen jungen Menschen acquired, sage ich mal, für seine Software, und wenn es dann auch noch ein Depot ist, vor allem Akademikerkinder, dann ist dieser Kunde sehr viel wert am Anfang. Mhm. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich 5-stellige Umsätze, 6-stellige Umsätze im Jahr damit machen, wenn wir Referral-Links in unsere Materialien einbinden. Ich meine, so finanziert sich ja auch zum Beispiel die Finanztipp-Stiftung, dass die einfach ihre komplette Website mit Referral-Links zukleistern.
Mhm. Musst du mal erklären, was das ist? Also es ist einfach Empfehlung.
Genau. Empfehlungslinks, also Finanztipp-Stiftung oder Finanztipp ist ja vielleicht einigen Begriff, so eine Website, auf der man sich auch Rat holen kann zu Finanzen. Da ist halt die ganze Website voll mit Referral-Links, was auch total fein ist. Allerdings glauben wir nicht, dass das in der Schule irgendwo was zu suchen hat, solche Empfehlungslinks, wo irgendwer dann am Ende Geld mit verdient, weil wir auch da wieder dann die Neutralität oder die 100%ige Neutralität in Frage stellen. Bei dem eben genannten Anbieter gab es ja auch mal ein Gerichtsurteil, dass es nicht mehr werbefrei genannt werden darf in gewissen Aspekten. Genau, also Geschäftsmodell würde unsere Kern-DNA, die wir als essentiell für qualitative Bildung ansehen, hinfällig machen.
Das macht, glaube ich, auch die finanzielle Bildung so schwierig, weil es eben unglaublich viele Menschen gibt und irgendwie Organisationen, Firmen, die ein Interesse daran haben, die man aber eigentlich nicht daran lassen kann. Insofern ist dieser Ansatz wirklich einer, der bemerkenswert ist. Ihr macht auch viel Research, heißt das. Das heißt, ihr guckt auch, wie läuft das in anderen Ländern? Gibt es andere Länder, wo man sagt, warum macht Deutschland das nicht so, so und so? Du hast die USA genannt. Wahrscheinlich die Schweden und die Dänen sind da schon wieder viel weiter als wir.
Genau, also wir setzen uns intern natürlich stark damit auseinander, was können wir an Best Practices lernen. Genau. Ich war letztens beruflich in Estland, unabhängig von Invested, habe da natürlich aber dann auch mit der Politik gesprochen und mit den Universitäten vor Ort, wie läuft das eigentlich in Estland ab, die eine sehr gute Finanzbildung haben. Es gibt ganz, ganz spannende Beispiele auch aus ganz anderen Ländern. Es gibt afrikanische Länder, die haben Soaps, also irgendwelche TV-Shows, wo es um Verschuldung geht und am Ende jeder Episode wird dann die Nummer der nationalen Schuldenhotline eingeblendet. Mhm. Total effektive Maßnahme. Mhm. Das heißt, damit setzen wir uns natürlich auseinander und gucken, was wir da lernen können und sind auch gerade dabei, die ersten Forschungsprojekte mit deutschen Universitäten aufzubauen, weil wir natürlich auch einen unfassbaren Zugang zu Daten und Forschungsdaten haben, den wir natürlich irgendwie verwerten, for the greater good.
Wenn man daran denkt, wie kann man vielen jungen Menschen finanzielle Bildung zukommen lassen, denke ich sofort, Social, Instagram, TikTok, das muss doch eigentlich ganz einfach sein. Ich bin auf TikTok viel unterwegs und so zu gucken, mir ist das bisher nicht aufgefallen, mir ist auch nicht angeboten worden. Gibt es das schon? Denkt ihr darüber nach?
Also in der Welt von Social Media gibt es unfassbar viel Financial Advice. Ich meine, die sogenannte Finfluencer-Szene, wie sie ja liebevoll genannt wird in der Branche, ist riesig.
Auch für junge Leute in dem Alter, ja?
Auch für junge Menschen ist die riesig. Allerdings sind hier zwei Faktoren extrem entscheidend. Der erste ist natürlich, there are no free lunches. Die machen das nicht alle aus Großherzigkeit, sondern die machen das, weil sie auch Referral-Links natürlich platzieren. Und wenn es dann ein Video online kommt, so richtet ihr ein Depot ein. Ist es dann halt ein Depot zum Beispiel bei irgendeiner speziellen Bank und nicht bei sucht euch die Bank aus, die am besten zu euch passt, sondern die Bank, die halt das meiste Geld bezahlt im Werbedeal. Dann ist allerdings der nächste Punkt, man kann sich mit verschiedenen Research-Tools die Demografie der Follower von solchen Accounts angucken. Mhm. Und wir haben das mal gemacht, wir haben uns von den 10 oder 15 größten Finfluencer-Accounts auf Instagram die Demografie angeguckt und das waren alles überdurchschnittlich verdienende Zuschauer, also man kann das aufgrund von Geografie und so grob bestimmen. Natürlich sind diese Research-Tools nicht 100% akkurat, aber man kann schon grob sehen, die Leute, die solchen Finfluencern folgen, sind Leute, die eher aus besser gestellten Situationen kommen. Das heißt, auch hier wieder so richtig Ungleichheit bekämpfen die tatsächlich nicht, wenn man sich die Fakten anguckt. Und es gibt auch in der Finfluencer-Welt ganz viele, die super dubiose Produkte empfehlen. Es gibt Influencer, die regelmäßig kritisiert werden und dann irgendwelche Kritiker abmahnen, die auch einfach teilweise Lügen erzählen über den eigenen Erfolg, um wieder irgendwelche Programme zu erzählen. Einige, die angefangen haben, am rechten Rand zu fischen. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Szene. Und wenn man anfängt, mit der Finfluencer-Szene zu stark zu kooperieren oder die wohlmöglich sogar in Schulen stellt, dann ist das einfach, dann sendet man damit ein ganz klares Signal gegen qualitative Bildung und für Kommerz.
Aber wenn ihr da selbst drauf gehen würdet mit TikToks, im Instagram, mit Reels, was auch immer?
Man muss dazu sagen, es ist natürlich dadurch, dass es kommerziell so interessant ist, ein sehr, sehr umkämpfter Markt.
Okay.
Das heißt, das ist einfach ressourcentechnisch bei einem NGO nicht sinnvoll. Aber uns geht's, wie gesagt, darum auch die richtige Zielgruppe zu erreichen. Und wenn die Videos natürlich über den Algorithmus eher den Leuten ausgespielt werden, die sich sowieso schon für Finanzen interessieren,
genau,
dann hilft das jetzt nicht so viel. Und wir sehen unseren gesellschaftlichen Hebel dann dabei eher nachhaltig, langfristig tatsächlich das Schulsystem zu ändern, über die Lehrkräfte, über die Rahmenlehrpläne.
Was ist dein Antrieb? Weil du bist ja jemand, das sieht man ja, wenn du mit in der Startup-Szene aktiv bist und offensichtlich gut klarkommst, der da mit der finanziellen Bildung gar kein Problem hat. Warum machst du das?
Also als Auslöser gab es damals ein paar, ich sag mal, Vorfälle oder Beispiele im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, die ich gesehen habe, wo ich gesehen habe, wie mangelnde Finanzbildung zu wirklich prekären Situationen führen kann. Also Leute, die sich mit 18 überschuldet haben sofort, weil sie irgendwie nicht richtig verstanden haben, dass Buy Now Pay Later nicht die beste Lösung ist, um sich irgendwas zu kaufen im Internet. Allerdings ist Finanzbildung aus meiner Sicht ein unfassbar wichtiger Schlüssel zu ganz vielen anderen gesellschaftlichen Themen, weil wer finanziell sicher aufgestellt ist, der trifft zum einen Entscheidungen für sich, aber auch für die Gesellschaft ganz anders. Finanzen zu verstehen hat natürlich riesige politische Implikationen. Also man kann sich richtig oder anders Gedanken über Politik machen. Man kann deutlich mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Also das ist aus meiner Sicht einfach ein unfassbar wichtiger Schlüssel zu einer besseren Gesellschaft, in der wir alle harmonievoller miteinander leben können. Und glaube ich, der Punkt, wo ich den meisten Impact bringen kann.
Bist du politisch aktiv? Das heißt, bist du in einer Partei?
Ich bin nicht in einer Partei aktiv und auch nicht, plan das auch nicht in naher Zukunft, weil wir erstmal das Thema Finanzbildung quasi besetzt haben und ich mich da engagiere.
Aber das ist interessant, weil man könnte ja auch versuchen, das sozusagen innerhalb einer Partei, ne, sagen, jetzt habe ich eine Partei, da werde ich Mitglied, da engagiere ich mich und dann versuchen, die Kraft dieser Partei zu nutzen. Ich stelle immer wieder fest, Luisa Neubauer ist da das beste Beispiel, die zwar auch in einer Partei ist, aber nicht aktiv ist, weil sie sagt, die Ziele, die wir haben, werden wir in dem System wahrscheinlich nicht erreichen, sondern nur, wenn wir von außen an das System rankommen. Ist so ein ähnlicher Gedanke bei euch?
Uns ist wichtig, dass wir einfach alle mitnehmen, weil das Thema aus unserer Sicht in jede Partei eigentlich reinpasst, die demokratisch unterwegs ist. Ich meine, das Bildungs- und Finanzministerium sind aktuell gelb besetzt. Wir haben natürlich allerdings mit der SPD eine Partei, die sich sehr sozial engagiert, mit den Grünen eigentlich auch eine Partei, die hier und da sehr sozial unterwegs ist. Für die CDU als teilweise eher konservative Partei, aber natürlich auch Partei, die für eine gute Allgemeinbildung stehen möchte. Eigentlich eine Parteilandschaft, wo alle Finanzbildung unterstützen sollten. Und das heißt, wir sagen, es wäre jetzt, glaube ich, nicht zielführend, in eine Partei zu gehen und dann in auch so Parteigefechte involviert zu werden und in andere Themen mit reingezogen zu werden.
Auch da ist ein Thema der Unabhängigkeit.
Ja.
Vielleicht können wir zum Schluss noch zu einem Thema kommen, was alles so schwierig macht, gerade in Deutschland, das ist die Steuergesetzgebung, von der man ja sagen muss, auch ich jetzt mit nicht mehr ganz Anfang 20, verstehe sie nicht in großen Teilen und stelle auch immer wieder fest im Gespräch, selbst mit Steuerberatern, dass es da Dinge gibt, die Steuerberater nicht verstehen und so. Und ich frage mich, wie bringt man das jungen Leuten bei? Also das eine ist ja, wenn du jetzt reinkommst und sagst, pass auf, es ist ganz einfach. Also ihr verdient Geld und von diesem Geld muss ein Teil an den Staat abgegeben werden. Und dann frage ich natürlich als junger Mensch, so wie meine Kinder zum Beispiel, wie viel denn? Und da wäre es natürlich cool, wenn man sagen könnte, ja etwa 25%. Kann man aber nicht. Also was ich damit sagen will, das Steuersystem, verschärft das nicht diese Ungerechtigkeit, das deutsche Steuersystem, von der du gesprochen hast, weil es eben nicht zu verstehen, also eigentlich von normalen Menschen nicht zu verstehen ist, auch von unnormalen Menschen nicht, die aber den Vorteil haben, sich irgendwelche teuren Steuerberater leisten zu können.
Also ich glaube, man muss hier ganz klar zwischen zwei Aspekten unterscheiden. Das erste ist, wie kompliziert ist das Steuersystem für den durchschnittlichen Arbeitnehmer, der irgendwie versteht, wie viele Abgaben er leisten muss und der verstehen möchte, was er vielleicht von der Steuer absetzen darf oder kann. Und da, glaube ich, ist das Steuersystem zwar komplex, aber erklärbar. Und wir schaffen das auch ganz gut, in 45-Minuten-Einheiten Schülerinnen und Schülern Steuerklassen, Steuersätze, Freibeträge zu erklären. Das ist tatsächlich die Stunde, die ich auch persönlich schon am häufigsten unterrichtet habe. Also ich durfte schon über 1000 Schüler unterrichten in meinem Leben in Face-to-Face-Situationen, also im Klassenzimmer. Und das ist kommt eigentlich meistens gut an. Der zweite Aspekt allerdings, den du gerade ansprichst, ist natürlich, wie nach oben raus quasi, also wenn ich das richtig verstanden habe, wie nach oben raus das Steuersystem in Deutschland fragwürdig ist an einigen Stellen.
Nach oben raus heißt ja, wir reden da ja nicht davon, dass irgendwie die oberen 1%, sondern wir reden ja davon, dass du ja relativ schnell im Spitzensteuersatz bist, obwohl du gar nicht so viel Geld verdienst.
Genau, also es ist natürlich, wenn man wie gesagt mehr Geld verdient, dann wird's halt an der anderen Stelle fragwürdig, kompliziert. Dann haben wir immer die Erbschaftssteuerdiskussion, die auch Schülerinnen und Schüler aufbringen, Diskussionen, wie sehr Vermögen besteuert werden sollte und so weiter. Aber da sagen wir immer ganz klar, wir positionieren uns da politisch nicht. Wir geben den Schülerinnen und Schülern die Werkzeuge mit an die Hand, dass sie verstehen, worum diese politischen Diskussionen handeln, dass sie einordnen können, wenn zum Beispiel irgendwo Steuern hinterzogen werden, dass wir auch zu verstehen geben, okay, wenn es sowas gibt wie Cum-Ex zum Beispiel, was bedeutet das eigentlich im Staatshaushalt? Das machen wir zwar weniger in den direkten Unterrichtsstunden, aber das ist natürlich was, wofür wir auch eine Grundlage mitschaffen. Und dann müssen natürlich aber die Schülerinnen und Schüler auch selber da ihre Entscheidungen für sich treffen. Also wir bevormunden da niemanden, geben Meinungen vor oder so, sondern wir geben nur wirklich das Werkzeug für finanzielle Grundbildung mit an die Hand. Und das, was die Schülerinnen und Schüler daraus machen, das ist dann ihre Sache. Aber ich glaube, wir geben aktuell sehr gute Werkzeuge mit an die Hand.
Was sind die Hauptfragen, die Schüler haben, wenn du dann im Unterricht bist?
Eine Frage, die sehr häufig ist, wie werde ich reich?
Tatsächlich,
ja. Ob ich in...
Und die Antwort?
Also, wir verweisen da natürlich immer auf unsere Unterrichtsmaterialien. Ich wurde auch schon häufig in irgendwelche Krypto-Trading-Schemes eingeladen von Zehntklässlern. Die wollten, dass ich 500 Euro bei denen investiere. Und dann müssen wir erstmal erklären, dass das Krypto vielleicht, dass man sich das nochmal angucken sollte und dass es nicht so simpel ist, wie da dargestellt. Eine sehr häufige Frage, die wir häufig bekommen, ist einfach, wo fange ich an? Also Finanzen ist so ein Riesenpunkt. Wie kann ich anfangen, das für mich persönlich irgendwie zu sortieren? Weil wenn wir in die Klassenzimmer kommen, sind da immer riesen Fragezeichen in den Gesichtern. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir irgendwie schaffen müssen, diese Kompetenz wirklich für Finanzen zu entwickeln. Weil die Steuergesetzgebung, die kann sich ändern in ein paar Jahren. Aber die Kompetenz bei den Schülerinnen und Schülern, dass sie verstehen, was das bedeutet, wenn sich diese Gesetzgebung ändert, dass sie verstehen, was ein Freibetrag ist und so weiter, als ein Beispiel jetzt nur. Ich glaube, das ist das, was wir am Ende versuchen zu formen und da versuchen wir auch die Fragezeichen zu lösen, so wo fange ich an, das beantworten wir. Wir beantworten auch, wie man sich gut im Internet selber über Finanzen informieren kann Und ich glaube, da kriegen wir auch relativ viele Fragezeichen dann aus den Gesichtern raus.
Versicherung macht ihr auch? Ist auch ein Thema?
Sprechen wir auch drüber. Natürlich ist ein super wichtiger Punkt. Aber auch hier wieder, da formen wir eher die Kompetenz. Was ist eigentlich eine Versicherung? Wie funktioniert eine Versicherung? Wie funktioniert auch das Vergütungssystem für zum Beispiel Versicherungsvertrieb? Weil das ist ja relativ wichtig zu verstehen, um auch zu verstehen, wer will mir hier Gutes, wer will mir vielleicht auch Gutes, aber hat auch einen großen eigenen Incentive, wenn er mir hier was verkauft. Also ja, das thematisieren wir natürlich auch.
Viktor, es ist hochinteressant. Gibt es für euch so, das machst du jetzt so lange bis, also so Luise Neubauer hat mal gesagt, ich bin halt so lange Aktivistin, letztendlich bist du eine Art auch Aktivist, mach das so lange, bis es kein Problem mehr ist. Das gilt auch für dich?
Das gilt für uns als Organisation auch. Unser Ziel ist da, dass wir uns selber abschaffen. Also in dem Moment, wo in allen 16 Bundesländern finanzielle Grundbildung auf den Lehrplänen verankert ist und jeder Schüler, bevor er die Schule verlässt, also nicht abschließt, sondern wirklich bevor er die Schule verlässt, jeder Schüler finanziell grundgebildet ist, dann können wir einpacken, dann sind wir happy, dann haben wir unser Ziel erreicht. Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg und bis dahin wird es uns als Organisation, glaube ich, auch noch ein bisschen geben.
Wir drücken die Daumen, ich sage vielen Dank.
Vielen Dank, Lars.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.